Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Am Tisch mit der Autorin Hilal Seskin, Gastgeber ist Ulrich Sonnenschein. Hilal Seskin ist eine ungeheure vielseitige Autorin und man liegt sicher nicht falsch, wenn man sagt, dass das vor allem daher rührt, dass sie sehr lange als Journalistin gearbeitet hat. Angefangen allerdings hat sie mit einem historischen Kriminalroman unter dem Titel »Der Tod des Maßschneiders«, der die gesellschaftlichen Umbrüche des Jahres 1880 beschreibt. Ihr jüngstes Buch nun geht in eine ganz andere Richtung oder vielleicht auch nicht, wenn man sich um gesellschaftliche Umbrüche kümmert. Das klären wir gleich. Es heißt jedenfalls »Mihriban pfeift auf Gott« und wird vom Verlag als deutsch-türkischer Schelmenroman bezeichnet. Hilal Seskin, was ist das für Sie, ein Schelmenroman? Und wo ist das Schelmische in diesem Buch, Mihriban pfeift auf Gott?
Ja, die Etiketten stammen ja meistens vom Verlag und als Autor überlegt man, ob man damit leben kann. Mit diesem Etikett kann ich in der Tat leben. Deutsch-Türkisch, naja, also meine Eltern sind halt, meine Mutter Deutsche, mein Vater Türke. Ich habe den türkischen Namen, es geht um zwei türkischstämmige Geschwister. Und aus der Perspektive der einen, der älteren Schwester, wird die Geschichte erzählt. Und sie hat einen relativ, sagen wir mal, naiven Blick auf die Welt und betrachtet ein relativ ernsthaftes politisches Geschehen, nämlich die Veränderung des Islam in Deutschland, möglicherweise auch Terrorismus. Aber sie interessiert sich eigentlich gar nicht für diese politischen Hintergründe und hat deswegen manchmal so eine etwas unterkomplexe Art, sich erstmal da die Augen drauf zu richten. Ja? Und das ist natürlich schon tatsächlich eine Tradition, auch im Schelmenroman, dass eine Geschichte aus einer, sagen wir mal, nicht hochreflektierten, aber aus einer pseudonaiven Perspektive beleuchtet wird und angegangen wird. Und insofern stimmt das schon ein bisschen. Also insofern kann man Schelmenroman sagen. Jetzt nicht in dem Sinne, dass sie irgendwie rumhampelt und lustige Witze andauernd reißt. Ich meine, ich hoffe, es ist ein unterhaltsamer Roman, aber es ist jetzt nicht, sie ist nicht Schelmin, aber die Erzählperspektive hat schon etwas in dieser Tradition auch.
Tatsächlich würde ich sagen, der Schelm ist da auch ein bisschen auf Seiten der Autorin, die relativ komplexe Zusammenhänge in einer sehr, würden wir sagen, naiven Haltung darstellen lässt. Also Mihriban ist jemand, die nicht tief in die Dinge geht, dennoch aber tiefe Dinge beschreibt.
Also ich freue mich sehr zu hören, dass Sie das so offenbar gelesen haben, weil genau so habe ich es gemeint. Also Mihriban ist, sollte man vielleicht kurz sagen, 32 Jahre alt, lebt in Kreuzberg, ist Berlinerin durch und durch, nicht besonders an Politik interessiert, hat auch keine richtige Ausbildung gemacht und so. Sie ist nicht unintelligent, das darf man auch nicht sagen. Sie guckt unglaublich viel Fernsehen, das ist so ihr Assoziationshintergrund, macht sich allerdings auch ihre Gedanken und ja, wie gesagt, sie ist jetzt nicht auf den Kopf gefallen, nur sie hat nicht viel gelernt, nicht viel studiert und guckt jetzt nicht gerne die Tagesschau oder liest keine Zeitung. Und deswegen geht es jetzt etwas naiv an und ist jetzt gezwungen dadurch, dass es einen Terroranschlag gibt und der Verdacht auch auf ihren Bruder fällt, ist gezwungen, sich damit zu beschäftigen. Also muss zum ersten Mal über solche Fragen nachdenken, wirklich, was bedeutet Religion? Könnte Religion was mit Terrorismus zu tun haben? Was ist mit meinem Bruder? Gibt es sowas wie Täuschung und Verdacht und solche Dinge? Dazu ist sie sozusagen gezwungen.
Bleiben wir nochmal ein bisschen an der Oberfläche und zwar bei Titel und Gestaltung. Mihriban ist jetzt ein Name, der dem typisch deutschen Leser oder nicht-türkisch-Kenner wahrscheinlich erstmal Schwierigkeiten macht, zumal bei der Geschlechtszuordnung. Also man weiß nicht so genau, ist das jetzt ein Mann oder ist das eine Frau? Das Gleiche gilt so ein bisschen auch für Sie. Ich habe das Buch in der U-Bahn gelesen und mich sprach dann jemand an, der sagt, ich kenne den Autor, der spricht auch immer das islamische Wort. Da war auch die Geschlechtszuordnung nicht so eindeutig. Haben Sie das ein bisschen absichtlich gemacht?
Das ist ja echt witzig. Vor allem, dann hört er das islamische Wort ja gar nicht. Ich hoffe, dass man meiner Stimme schon ein bisschen, ich bin jetzt erkältet, aber ich hoffe, man hört schon ungefähr, dass ich eine Frau bin. Nein, das war gar nicht so sehr Absicht. Ich habe nur gemerkt, mit dem Verlag, wir haben länger darüber gesprochen, wie die Person heißen soll. Für mich war sie schon lange, also ich trage dieses Buch schon mehrere Jahre mit mir rum und diese Figur auch. Für mich war von Anfang immer klar, dass sie mich heißen soll. Dann hat der Verlag gesagt, ja, aber kein Mensch weiß, ob es Mann oder Frau ist. Und dann haben wir verschiedene Namen durchgespielt. Und es hat sich gezeigt, außer bei Aisha und bei Fatma und bei Yasemin, wussten die deutschen Leser oder die Leute im Verlag oft nicht, ob das jetzt ein Mann oder eine Frau ist, weil natürlich im Türkischen nicht so die lateinischen Endungen mit A und O und sowas dranhängen. Und dann haben wir irgendwann gesagt, hat der Verlag gesagt, okay, wenn das eh so schwierig ist und wir können nicht Aisha und Fatma und Yasemin draus machen, dann kann man auch gleich Michelbahn machen. Und dann müssen die Leser sich sozusagen da irgendwie einfinden. Wir haben ja da eine pinkfarbene Moschee auf den Umschlag gedruckt. Ich hoffe, dass man daran so ein bisschen so eine weibliche, so eine, also die kitschige Note, aber sozusagen auch ein bisschen so die Gender-Richtung verraten bekommt.
Und die phonetische Nähe von Michelbahn zu Taliban, das ist gar keine Absicht gewesen.
Oh Gott, daran habe ich noch nicht gedacht, nein. Es gibt ein sehr schönes türkisches Liebeslied, das auch Michelbahn heißt, aber an die Taliban, nee, sorry.
Wenn man jetzt vom Titel ausgeht, dann erwartet man ein Buch, das sich sehr frech, sehr provokativ mit Fragen des Islams, mit Fragen des Glaubens auseinandersetzt. Dabei ist dann im Leseprozess, findet dann so ein bisschen so eine Verschiebung des Schwerpunktes statt, hin zum Pfeifen. Was war für Sie wichtiger, der Islam oder das Pfeifen?
Wo ist denn jetzt nochmal der Unterschied? Ist das Pfeifen nicht auch ein bisschen frech? Also muss ja für den Zuhörer jetzt sagen, dass also Michelbahn hält Religion für komplett überflüssig. Sie ist, wie es oft auch unter türkischstämmigen Leuten vorkommt, überhaupt nicht religiös erzogen worden. Sieht nicht ein, wozu das Ganze gut sein soll, und ihr Bruder wird dann eben fromm. Und das findet sie sonderbar. Und ihre Haltung schwankt zwischen Religion ist egal und Religion ist scheußlich. Je näher die Religion ihr kommt und in die Familie reinrückt, desto scheußlicher findet sie. Und dann fängt sie an, auch ja, ein bisschen zu lästern oder so. Sie fragt, was soll das sein? Wie stellt ihr euch das vor? Und sie macht so ein bisschen sich lustig über diese Glaubensdogmen, die, wenn man sie aus der Nähe betrachtet, natürlich für sich genommen teilweise sehr sonderbar wirken. Deswegen zwischen frech und pfeifen war für mich jetzt gar nicht so ein Unterschied.
Nein, das Pfeifen steht für die Frechheit. Gott steht natürlich erstmal als etwas Höheres. Und diese tiefgründige Auseinandersetzung mit Gott im ersten und im zweiten dann mit dem Islam und im dritten dann mit dem Islamismus, das hat so ein bisschen schon so eine tragische Aura. Die fehlt komplett.
Ach so. Naja, für mich ist es, glaube ich, gar nicht nur der Islam. Also es gibt ja so ein paar Dialoge, wo sie sich mit ihrer Nichte auch über Glauben unterhält. Die Nichte ist als brave Kreuzbergerin in so einem interreligiösen Irgendwas-Unterricht und ist auch sehr skeptisch. Und für mich ist das jetzt gar nicht nur der Islam, der sonderbar ist, sondern Religion insgesamt. Und das wird in den Dialogen auch immer gemischt. Also sie redet auch über den Hinduismus und auch über Christus als Gottes Sohn, findet sie auch irgendwie komisch. Dann erzählt irgendwie Nichte, sie hat gehört, dass es irgendeine indische Göttin gibt, die ihre Kinder frisst, findet sie auch komisch. Dann geht sie zu Abraham, der seinen Sohn opfern sollte. Das ist dann wieder Islam bzw. Judentum, findet sie genauso bescheuert. Also das ist, für Michelbahn geht es nicht nur um den Islam, sondern um Religion insgesamt. Sie denkt, Religion setzt vor allem Regeln, tu dies, tu das nicht, verengt das Leben, zwingt die Leute an Dinge zu glauben, die nicht wirklich existieren. Ja, und beraubt sie eigentlich der Freude und der Freiheit, in ihrem Leben zu tun, was sie möchten. Ja, nicht, dass Michelbahn jetzt so eine exzessive Partygängerin und sowas wäre, also die lässt jetzt auch nicht anderen krachen. Aber sie sieht da vor allem so eine Beschränkung. Und das gilt für Michelbahn eigentlich für alle und gar nicht so sehr für den Islam speziell.
Hilla Seskin, wenn man Sie jetzt persönlich fragt, wie vertraut ist Ihnen diese Figur der Michelbahn? Ist es eine Schwester, eine Freundin oder eine ferne, abstrakte Erfindung für Sie?
Ja, das ist eine süße Frage, weil eigentlich, also am Anfang war sie mir, ich meine, ich bin ganz anders als sie in praktisch jeder Hinsicht. Und ich habe auch länger daran gearbeitet, so ihren Tonfall zu finden, der zu ihr passt, der zum Buch passt. Und dann habe ich sie erst mal kennengelernt, ja, so in dieser Vorarbeit, die man vor dem Schreiben eigentlich macht. Am Anfang war sie mir oft auch, sie ist nicht immer sympathisch, oder? Also ich meine, manchmal steht sie sich selber im Weg, dann will man sie mal an den Schultern packen und so ein bisschen schütteln, denken, oh Mensch, Mädchen, jetzt bitte, ein bisschen schneller, ein bisschen, ach, ich weiß auch nicht, dann müsste sie einfach ein bisschen zupacken, ihr eigenes Leben gestalten oder sowas. Sie ist einem nicht immer so sympathisch und sie ist auch nicht immer so auf der Höhe der Zeit, so was eben so Bildung und politische Sachen angeht. Aber inzwischen mag ich sie doch sehr gerne. Ich meine, weil sie ist im Laufe des Romans, sie entwickelt sich eben, ja. Sie kriegt von ihrem Leben eigentlich so Anstöße, dass sie, also ihr Thema ist eigentlich die Stagnation und sie merkt, sie muss sich doch irgendwie ändern. Und sie nimmt dieses Signal auf. Und dafür bin ich ihr eigentlich dankbar. Das finde ich sehr sympathisch an Leuten, ja. Sie hat lange verharrt in dem Leben, was sie gelebt hat, aber sie lässt sich dann doch reizen und merkt, es muss etwas geschehen und sie lässt die Dinge sich bewegen, obwohl es ihr nicht leicht fällt, obwohl es ihr irgendwie ja, peinlich ist, schmerzhaft, was weiß ich, aber sie bewegt sich. Und das macht sie mir wiederum sehr sympathisch. Also inzwischen mag ich sie ziemlich gern. Ganz am Anfang wusste ich gar nicht, ob ich sie wirklich gerne mag. Am Anfang mochte ich eher ihre Schwägerin Eva sehr gerne. Die hat sich allerdings sehr früh, also vor einem Jahr, bevor die Geschichte anfängt, von ihrem Mann getrennt. Die ist also abwesend während der Geschichte. Am Ende kehrt sie dann zurück. Am Anfang dachte ich, Eva, der Hippie, die Computerspezialistin, eine taffe Frau, eine Linke, gestandene Linke, dachte ich, die sah eigentlich ganz toll. Und muss sagen, im Nachhinein, jetzt bin ich doch, also Eva hat auch so ihre Schattenseiten und Michelbahn eigentlich entwickelt so ihre Stärken und die mag ich jetzt ganz gerne.
Also wenn wir auf der Ebene der Sympathie reden, dann würde ich sagen, sie ist mir an keiner Stelle unsympathisch geworden. Ich habe öfter mal Mitleid mit ihr gehabt, wenn sie sich so beschreibt als türkische Ente mit einer unförmigen Figur, dass sie unter ihrem zu kleinen Busen leidet, dass sie sich als naive Nichtskönnerin bezeichnet, dann allerdings ein hohes Niveau anfügt, also Nichtskönnerin auf hohem Niveau, dass sie außer einer wilden Knutscherei am Zigarettenautomaten mit einem Fremden noch nicht wirklich Kontakt zu Männern gehabt hat. Sie ist 32, sie ist quasi noch nicht bei sich selbst angekommen. Das ruft Mitleid hervor, aber unsympathisch ist sie mir nie geworden. Wir haben ja nun die Autorin hier und können jetzt die große Warum-Frage stellen. Warum haben Sie aus ihr nicht eine strahlende Heldin gemacht, die vorbildhaft gegen den Islamismus kämpft und gesellschaftliche Umbrüche aufdeckt?
Weil das zumindest, wenn ich es erzählt hätte, also das hätte ich mir nur als eine ganz langweilige Geschichte vorgestellt. Also ich fand eigentlich, wissen Sie, gut, dann sage ich mal jetzt auch wirklich als Autorin was über mich. Ich bin in letzter Zeit so viel damit beschäftigt, über den Islam zu publizieren, bestimmte Teile oder Inhalte des Islam auch zu verteidigen gegen Vorwürfe seitens der Mehrheitsgesellschaft oder gegen Vorurteile. Und ich vertrete immer so die Stimme eines, ja, so eines ganz normalen, aufgeklärten, modernen Islam und so weiter. Und es gibt aber auch andere Anteile. Es gibt andere Muslime, die ganz fromm sind und eher traditionell. Und das heißt nicht, dass sie schlechte Menschen sind übrigens, aber ich wollte eine Figur haben, die mich auch in einer Figur mit diesem Islam beschäftigt. Das war Mesut, der Bruder von Mihriban. Und es gibt ganz viele Leute, denen stinkt auch das mit der Religion. Und übrigens, ich kann auch das verstehen. Ja, es gibt Dialoge, das ist ja eigentlich die Theodizee-Frage. Es gibt so viel Leid in der Welt. Wieso? Es ist schwer zu glauben. Wir können doch nicht so tun, als sei Glauben das Einfachste von der Welt. Jemand sagt, es gibt Gott und wir sagen, oh ja, prima. Ja? Es gibt Zweifel in der Religion. Es gibt ja auch einen Ärger auf Gott. Ja, manche Leute empfinden das als Blasphemie, aber wenn wir ehrlich sind, die meisten Leute kennen das. Ja, und all das verkörpert Mihriban. Und das finde ich einfach viel reizvoller. Eine Figur, die ganz klar sagt, warum überhaupt glauben? Mensch, ihr geht mir auf die Nerven mit diesem ganzen Glaube. Ja, und das fand ich viel schöner, als dann gleich mit so einer, ja, so einer vernünftigen, reflektierten, gemäßigt. Man kennt die Argumente, man kennt jene Argumente. Nein, so ist es bei Mihriban nicht. Und das fand ich erzählerisch viel reizvoller. Und auch als Figur einfach viel interessanter. Ja, eine Figur, die einfach klar steht, die ist einseitig, aber so ist sie halt.
Was ja interessant ist, in diesem Roman vermischen sich Familienstrukturen mit Gesellschaftsstrukturen und beide werden sozusagen auseinander erklärt. Wie viel, Hilla Seskin, ist an Ihnen selbst denn noch türkisch und wie viel ist deutsch?
Wenn Sie mir jetzt ein Menü schicken könnten, rasch mal, auf den Display oder so, wenn Sie mir da schreiben könnten, was ist jetzt genau türkisch und was ist genau deutsch, dann könnte ich Ihnen das vielleicht aufdröseln. Aber so fällt mir in der Tat schwer, das zu sagen. Also ich finde das immer schwer zu sagen, wenn Leute sagen, ich habe jetzt zum Beispiel beide Pässe und wie gesagt, meine Eltern sind deutsch und türkisch. Und dann fragen mich Leute, bist du jetzt mehr so und mehr so? Ich habe keine Ahnung, weil ich gar nicht weiß, was ist denn überhaupt deutsch und was ist denn überhaupt türkisch? Wenn man näher rangeht, sind die Leute ja dann doch so verschieden, ja. Die Leute fangen immer so an, so typisch türkisch ist das und das. Allerdings, dann sind wieder zigtausend Türken anders. Oder auch bei den Deutschen ist es genauso. Deswegen, das fällt mir schon sehr schwer. Also denken Sie an was Bestimmtes?
Im Buch gibt es für alles das, was türkisch ist, einen Ort. Der Ort heißt Yenitepe. Da leben die Tanten. Da ist das ursprünglich türkisch-anatolisch Fremde. Gibt es in Ihrem Leben auch ein Yenitepe?
Ach so, verstehe, ja. Ich war mal in Yenitepe. Das heißt natürlich nicht so. Also ich war auf einer Reise durch Anatolien. Der türkische Teil meiner Familie lebt in Istanbul, das gehört natürlich auch zur Türkei. Ganz viele Leute haben ihre Verwandten vor allem in Istanbul oder in Antalya oder in Izmir vor allem auch oder in Ankara. Es gibt aber auch Leute, deren Migrationsgeschichte also noch in Anatolien beginnt und wo da auch noch Familie wohnt. Und das ist in der Tat schon ein anderer Schnack, finde ich, weil erstens ist es ein unglaublich großes Land. Das hat mich wirklich sehr verblüfft. Wir fuhren so endlos lange, ohne auf irgendein anderes Dorf zu stoßen. Und dann sind es wirklich noch Dörfer im dörflichen Sinne und die Leute tragen einfach noch Klamotten wie vielleicht vor 30 Jahren oder so. Es ist alles, es ist durchaus charmant, ich will das gar nicht schlecht machen oder so. Aber das ist schon, finde ich, etwas anderes. In Istanbul und Ankara und Izmir, das sind Städte, die versteht man irgendwie. Ja, das sind moderne Städte, die haben natürlich verschiedene Anteile und verschiedene Viertel, auch Armenviertel und so weiter. Aber in Anatolien, diese kleinen Dörfer, da tickt die Zeit schon noch ein bisschen anders, obwohl es ja immer so Überlagerungen dann natürlich mit ganz mit der Jetztzeit sind, ist klar. Auch da gibt es Entwicklung. Aber das sind so richtige. Das ist schon ein bisschen eine andere Welt. Und da in der Tat ist Mihribans Mutter wieder zurückgekehrt. Deswegen ist es so das ganz andere. Ich würde eigentlich nicht sagen, dass das nur die Türkei ist. Also die Türkei ist eben auch, oder vielleicht sogar vor allem, Istanbul und das türkische Fernsehen mit seinen, die Leute sitzen dann davor und streiten sich über dies und jenes. Da gibt es so verschiedene Diskurse, die ganz typisch sind. Die kommen in dem Buch jetzt alle nicht vor. Das ist nur so ein Ausschnitt von der Türkei, mit dem ich nur als Reisende in Berührung gekommen bin. Meine Familie lebt, wie gesagt, in Istanbul. Das ist was ganz Städtisches, was sehr Modernes. Und ich habe meine Kindheit vor allem auch so in Bibliotheken in Istanbul verbracht, weil meine Eltern da gearbeitet haben. Also das ist schon was anderes für mich.
Mesut, der liebe Bruder im Buch, der schon sehr bald unter den Terrorismusverdacht gerät, der wird ja ganz schön rumgeschubst. Nicht nur von den Figuren, sondern auch von Ihnen als Autorin. Irgendwann wird er dann ganz entlassen aus der Handlung. Er geht Wallfahrten und kommt sozusagen gereinigt und völlig entschuldet zurück und ist dann tatsächlich wieder der liebe Bruder. Tatsächlich aber kippt das Buch an der Stelle um von einem Schelmroman in einen Kriminalroman.
Ja, schon. Also ich hatte auch schon vorher, das ist offenbar nicht so stark dann eingegangen, aber dieses Buch musste ich total stark durchplanen, wie man so einen Krimi durchplant, weil wann taucht welches Indiz auf, wann taucht welcher Verdacht auf. Man muss ja ziemlich früh anfangen, Dinge zu streuen, die dann später sozusagen kriminaltechnisch irgendwie relevant werden können. Ne? Also schon diese erste Sache, dass Mesut eben ausgerechnet am Tag vor dem Anschlag dieses sonderbare Auslandstelefonat führt, das er aber abstreitet, ja. Das ist ja ganz am Anfang des Buches. Der Leser, nehme ich mal an, sieht das nur ganz kurz und geht darüber hinweg. Auch das Verhalten der Umgebung, ich möchte das jetzt nicht so genau machen, um nicht alles zu verraten, aber ich glaube, rückblickend merkt man schon, dass der Krimi-Plot früher anfing. Es ist allerdings kein Kriminalroman im engeren Sinne. Da würde ich den Lesern jetzt das Falsche versprechen. Das ist jetzt nicht so ein Ding, wo man jede Seite rumblättert und denkt, oh Gott, wer war's denn? Oder so ist es nicht. Aber es hat in der Tat einen Krimi-Plot, der sich nach hinten hin verstärkt, wo dann eben auch Michriban ein bisschen in die Gänge kommt. Ja, ganz lange Zeit denkt sie ja nur nach, war es nicht. Und weil sie das so schrecklich findet, diese ganze Alternative, legt sie sich dann ganz oft ins Bett und schläft einfach ein und schnabbelt vorher noch einen Rotwein weg und so weiter, will sich damit nicht auseinandersetzen. Dann kommt sie irgendwann in die Gänge und übernimmt dann so die Rolle fast einer Hobbydetektivin. Also jedenfalls wird da auch mal ein bisschen härter nachgedacht. Wie kann das alles zusammenhängen und sowas? Ja.
Und deswegen wollen wir auch jetzt von der Handlung nichts weiter verraten. Allerdings wollen wir gleich noch über die Recherche reden, die nicht ganz unwichtig ist für dieses Buch und vielleicht dann uns dem journalistischen Schreiben zuwenden. Hilla Seskin, wir machen jetzt, Zeit wird's, eine kurze Pause, hören etwas Musik. Das erste Stück, das Sie sich ausgesucht haben, stammt von Nina Simone und heißt Ain't Got No, I've Got Life und verbindet zwei Stücke aus dem Musical Hair. Was verbindet Sie mit diesem Stück?
Als nächstes möchte ich vorschieben, dass ich Hair und überhaupt Musicals insgesamt ganz schrecklich finde. Aber ich habe den Eindruck, diese Stücke wurden möglicherweise eigentlich nur komponiert, damit Nina Simone sie später aufgreifen und zu diesem Titel machen konnte, den wir jetzt gleich hören werden. Ich finde es einfach berührend. Eigentlich handelt es von einer Frau, die sich fast in einer Depression befindet oder jedenfalls auf ihr Leben guckt und sagt, nichts, es ist nichts da. Ja? Und da verharrt sie drin und dann klammert sie sich, was heißt klammert, gar nicht so verzweifelt, aber dann schaut sie auf das, was sie hat. Und auch da ist nicht viel. Sie sagt, keine Freunde, kein Gott, kein dies, kein das. Aber sie hat ihr Leben, sie hat ihren Körper, sie hat Gefühle und so. Ich weiß nicht, ich finde das einfach unheimlich berührend und irgendwie mutmachend.
Hören wir Ain't Got No, I've Got Life von Nina Simone. Ain't Got No, I've Got Life von Nina Simone. HR2 Kultur, weiterhin Gast im Doppelkopf ist die Autorin Hilal Seskin. Gastgeber ist Ulrich Sonnenschein. Wir haben gerade über Ihren Roman Miriban pfeift auf Gott gesprochen, Hilal Seskin. Ein Thema haben wir ausgespart, was so ein bisschen überleitet zu Ihren anderen Arbeiten, die eher journalistischer Natur sind. Ich möchte nochmal anknüpfen an die Recherche, die dem Roman zugrunde liegen musste, weil da geht es um Speichertechniken, Überwachungsmechanismen, um Trojaner, um wilde Computerverknüpfungen. Woher wussten Sie das alles?
Moment, ob ich das wusste, ist überhaupt die Frage. Ich habe unheimlich viel darüber erstmal gelesen. Das war eine ziemlich mühselige Sache, weil ich mich sehr lange, also ich erstmal nur ganz leider früher mit Computer und all sowas und Programmieren beschäftigt habe, aber damit eigentlich gar nie. Da musste ich mich dann irgendwie so erstmal so über diese ganzen Erklär's mir für Anfängerbücher reinarbeiten, bis ich die etwas komplizierteren Sachen überhaupt verstanden habe. Und dann gibt es natürlich im Internet sehr viel. Da habe ich mich auch mit einer sehr freundlichen Expertin vom Chaos Computer Club getroffen und der dann so, ja, meine Fragen geschickt, geht das nicht, wie würde man das nennen und so. Und ich meine, das ist natürlich so, wenn man als Laie auf einen Experten zugeht, dann schüttelt der praktisch immer den Kopf und sagt, nee, das kann man gar nicht machen. Oder, nee, das würde man ganz anders machen. Und na, die arme Frau war sehr geduldig, es war Konstanze Kurz übrigens. Ich habe dann aber später einen Kompromiss machen müssen. Ich konnte leider nicht das, zum Beispiel, was mir Constanze Kurz alles erklärt hat, wirklich so übernehmen. Zum einen, weil es zu diffizil war. Also ich habe dann so fleißig, wie man das so als Schüler praktisch macht, dann alle die Details reingeschrieben. Und hat der Lektor gesagt, du, das ist ja viel zu lang und zu kompliziert. Entweder es versteht kein Mensch, das interessiert auch keinen. Ja? Gut, dann ist man so stolz, was man gelernt hat, muss man es wieder zusammenschnurren lassen. Das andere war aber auch, wie soll ich sagen, ich finde, dass man in so einem Krimi oder auch alles, was in Richtung eines Agentenromans geht, darf man auch immer ein Stück vor dem, also zeitlich oder visionär vor dem sein, was es wirklich gibt. Also noch einen Schritt weiter, meine ich. Ja? Dann darf man auch mal was machen, wo Experten noch sagen würden, nee, das geht nicht. Ja klar, man hat früher auch immer über die Sachen gesagt, das geht nicht. Und später gab es es dann doch. Ja. Und dann habe ich mir auch die Freiheit schon erlaubt, Sachen ein bisschen so zu verändern, dass jetzt vermutlich Constanze Kurz im Nachhinein sagen würde, aber das habe ich dir doch erklärt, dass man das so eigentlich nicht machen kann. Okay, aber dazu stehe ich dann auch, weil es geht mehr so um die Idee. Und wie gesagt, also im Kriminalroman und auch in einem Agentenroman, mit dem es sich ein bisschen berührt, sind einfach unrealistische Elemente drin, die dann eben das Rätsel schaffen. Ja? Also sind nicht die Rätsel von gestern, sondern die Rätsel von morgen. Und da muss man einfach sich dann auch ein bisschen was ausdenken. Also deswegen weiß ich gar nicht, also so super exakt, was so wirklich erklärt wird, ist hoffentlich schon richtig. Aber was dann so als Vision oder als Möglichkeit im Raum steht, ist vielleicht auch nicht möglich. Und gibt es vielleicht auch noch nicht oder vermutlich auch nicht.
Hilal Seskin, Sie haben ja irgendwann mal in einem Vorleben Philosophie studiert und innerhalb dieses Studiums mit Sicherheit sich auch mit Ismen an sich auseinandergesetzt. Also das Umsteigen von Terror in Terrorismus oder von Islam in Islamismus. Letztendlich lese ich dieses Buch als eine Generalabsage an Ismen jeder Art. Ist das richtig?
Ja, also der Übergang vom Islam zum Islamismus, das ist ja so ein verbaler Kniff, den wir uns irgendwie angewöhnt haben in den letzten Jahren oder seit 9/11, der irgendwie die Grenze ziehen soll und sagen soll, das geht aus dem Islam hervor, ist aber irgendwie falsch und böse. So genau definieren kann das natürlich irgendwie keiner. Ja? Übrigens auch Fundamentalismus ist ein bisschen ein Kunstwort. Ja? Fundamentalismus hat natürlich jetzt nicht automatisch, so bescheuert man es an sich finden mag, hat nicht automatisch was mit Terrorismus zu tun. Fundamentalismus könnte auch einfach heißen, dass Leute wirklich glauben, ja, wir können so ein reines Christentum oder einen reinen Islam nochmal haben wie damals. Das halte ich persönlich für völlig illusorisch. Also wir wissen überhaupt nicht, wie es damals war und wir können das auch nicht in der Retorte wieder kreieren. Und man merkt auch oft, dass im Alltag Leute völlig verwirrt sind, die das jetzt nicht professionell machen. Es gibt Leute, die kennen den Unterschied nicht zwischen Muslim und Islamist. Ich kann das irgendwie sogar verstehen, dass sie das nicht verstehen, weil eigentlich ist ja die Unterscheidung, Muslim ist noch der, der irgendwie okay ist und Islamist ist dann schon der, den man eigentlich als gefährlich deklassiert. Also das ist so vage definiert in unserem öffentlichen Diskurs, dass man das gar nicht wissen kann. Ich wurde auch schon gefragt, ach so, Ihr Vater ist Türke, sind Sie denn dann Islamistin? Naja, da muss man schlucken und sagen, ja, ich bin Muslim. Ja, aber das meinen die gar nicht böse, aber die denken, das sei irgendwie dasselbe.
In dem Buch geht es viel mehr als um Religionsfragen, immer wieder um die Frage der Freiheit. Und da komme ich jetzt zu einem anderen Buch von Ihnen, das heißt Kleines ABC der Freiheiten. Und es sind gesammelte Feuilletons, wunderbare kleine, für uns Fundstücke, für Sie eine kleine Sammlung. Und da wiederum gefällt mir am besten die titelgebende Geschichte. Da machen Sie was ganz Witziges. Sie schreiben alle möglichen banalen Freiheiten auf, die Sie sich gerne gönnen möchten und buchstabieren das durch, aber eben nicht mit A wie Anton, B wie Bertha, sondern nehmen einfach mitten im Satz einen Buchstaben, der dann das Alphabet gibt. Das ist die ultimative Freiheit, oder?
Das finde ich total süß, dass Sie erstens das Buch aufgreifen und zweitens auch noch diese kleine Geschichte. Ja, das sind übrigens Freiheiten von einer Frau, die gerade eine Trennung hinter sich hat. Man weiß dann nicht genau, ob sie verlassen wurde oder verlassen hat oder wie auch immer, was die Gründe waren. Aber einfach so Dinge, diese auch köstliche Momente sich völlig gehen lassen können. Man kann entweder diese hässlichen Unterhosen anziehen. Man muss nicht anderen mehr dulden, was die anderen Leute so an. Jeder Mensch hat diese komischen Angewohnheiten. Die muss man jetzt nicht mehr ertragen. Man muss seine eigenen nicht mehr verstecken. Das ist ja natürlich auch ein Moment der Freiheit, ja. Und Michiban hat, glaube ich, andere Visionen. Erstens ist sie ja so ein Familienmensch. Ich glaube, ihr macht das gar nicht so viel aus, mit anderen Leuten auf engem Raum zu leben oder sowas. Aber sie hat halt so, sie hat, wie gesagt, Angst, dass die Religion ihr Freiheiten beschneidet oder ihrem Bruder oder ihrer Nichte, dass die Religion mit Verboten eingreift in ihr alltägliches Leben. Und natürlich gibt es auch dieses Glaubensverständnis. Ein Glaubensverständnis, das anderen fragt, darf ich das, darf ich das? Ist das jetzt anständig? Zeige ich zu viel Haut, dies oder jenes? Dieses Religionsverständnis gibt es natürlich auch. Und das hat Michiban kennengelernt bei ihren Tanten, die offenbar ganz schreckliche Heuchlerinnen sind. Und davor hat sie vor allem Angst. Ich muss sagen, dass das für mich persönlich jetzt gar nicht so ein großes Thema ist. Ich habe zum Glück Religion, ich bin sehr religiös erzogen worden, bin auch sehr religiös schon als Kind gewesen. Aber ich habe es nicht primär als Einschränkung von Freiheiten erlebt. Das kann ich wirklich nicht sagen. Also auch jetzt nicht so Höllendrohung und Angst und all diese Sachen. Das war zum Glück nicht die Art Islam, mit der ich aufgewachsen bin.
der aber in dem Buch angesprochen wird. Es gibt an einer Stelle die Aussage, das Leben ist doch schon schwierig genug, warum machst du es dir noch schwieriger, indem du merkwürdige Regeln befolgst, die gar keine Entsprechung in der Wirklichkeit mehr haben?
Ja, und es gibt vor allem zu viele Leute, die den ganzen Bereich des Zwischenmenschlichen, auch des Sexuellen, des Familiären so durchdeklinieren in Bezug auf richtig und falsch oder Haram und Halal oder wie immer man das auch nennen möchte. Ja, so als ob Gott uns einmal irgendwie so ein Gesetzbuch gegeben hätte und das müssen wir jetzt so ausbuchstabieren. Ja, so es gibt dann für alles so einen Anwendungsfall. Ist das jetzt im Sinne des Islam oder ist es nicht im Sinne des Islam? Ist das jetzt schon zu viel und ist das jetzt zu wenig? Und wie muss ich die Augen niederschlagen? Es gibt solche Muslime, es gibt auch das in anderen Religionen. Aber ich bleibe jetzt einfach bei dem Islam, weil das Buch handelt ja davon. Ich finde das, weil Sie haben vorhin gesagt, ja, Philosophie war mein Leben davor, oder war mein Studium. Ich finde das sozusagen philosophisch oder auch theologisch, ich kann das nicht mehr verteidigen eigentlich. Ich finde das falsch, ja. Im Sinne, also unsere Moral hat sich auch getrennt in diese reine Sittlichkeit, ja. Was zieht man an? Wie guckt man? Wie sieht jemand aus? Welchem Stand gehört er an? Das ist der eine Teil, ja. Der andere Teil ist die Moral im engeren Sinne. Wie gehen wir mit Leuten um? Verletzen wir sie oder gehen wir respektvoll um? Sind wir gute Menschen? Versuchen wir sie gerecht zu handeln, etc. Und ich finde, Religion muss es auch so sein. Es gibt Gebote, die wirklich wichtig sind für die Menschen miteinander umgehen sollen, auch wie sie mit sich umgehen sollen. Und dann gibt es diesen riesigen Bereich des Sittlichen. Da muss man nicht für alles, finde ich, so ein Gesetz aufstellen, wie das alles so richtig zu machen ist. Bikini für Mädchen, das und das bedecken, dann nicht mit Jungs reden und all dieser ganze Kram. Das gehört für mich nicht zum Kernbereich der Religion.
Dieses andere Buch, das kleine ABC der Freiheiten, ich komme da nochmal drauf zurück, weil es mir wirklich gut gefallen hat, wie Sie sich Gedanken über alles und nichts machen, über Wind und Wetter, über Schlüsselanhänger, über die Frage der Uhrzeit, über das Adjektiv süß, die Fragwürdigkeit des Dialogs an sich und so weiter und so weiter. Da sind gefühlt hunderte von kleinen Texten drin, die, ich nehme mal an, teilweise als Times Mager in der Frankfurter Rundschau gestanden haben, wo Sie als Redakteurin tätig waren, aber auch in anderen Zeitungen. Wie finden Sie diese Themen?
Also das war für mich eine ganz tolle Zeit, als ich in der Frankfurter Rundschau gearbeitet habe und Zugang zu dieser Kolumne hatte. Also das Times Mager, das war so eine kleine Kolumne von, sagen wir mal, 70 Zeilen. Da passt eigentlich nur eine Beobachtung rein oder, sagen wir mal, eine Beobachtung, ein Gedanke oder eine Beobachtung, ein kleiner Scherz oder irgendwie sowas, eine Personenbeschreibung. Ich finde das ganz toll, das Privileg zu haben, solche kleinen Beobachtungen in einen Text mit eigenem Lebensrecht zu gießen. Ja, ich meine, bei einem Roman lässt man das auch einfließen. Die Leute beobachten ja auch an und etwas. Aber bei so einer kleinen Kolumne darf ein Gedanke für sich selber stehen. Man versucht, den möglichst guten Text aus diesem Gedanken oder diesem Dialog zu machen. Und also ich finde, wenn man erstmal das Privileg hat, so einen Platz füllen zu können, dann also fällt einem überall was ein. Ja, man geht ja nur zum Supermarkt, dann sieht man die Leute und denkt darüber nach, in welchem Verhältnis sie zueinander stehen oder beobachtet die komischen modischen Angewohnheiten. Wie gesagt, diese Schlüsselanhängermode, die eine Zeit lang hing, hängte sich jeder so ein Koffergurt um den Hals und solche Sachen oder auch komische Fernsehsendungen oder sowas. Also ich denke, ja, wenn man erstmal den Platz hat, dann kriegt man die überall. Obwohl ich sagen muss, jetzt lebe ich auf dem Land, ich sehe ja gar nicht mehr so viele Menschen. Ich sehe ja viel mehr Tiere als Menschen jeden Tag. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch so intensiv wäre, aber damals, ja, habe ich das eigentlich als Privileg empfunden. Da musste man nicht nach Ideen suchen oder so, sondern war froh, das verwurschteln zu können. Manchmal war ich mit Leuten in der Kneipe, ehrlich gesagt, da habe ich immer gesagt, weißt du was, ich muss jetzt sofort nach Hause gehen, das aufschreiben. Das habe ich denen dann immer gegeben, damit die dann auch nicht sauer sind oder so. Aber manchmal, Leute sagen so witzige Sachen so im Nebenher, ja, haben so komische Angewohnheiten. Das ist eigentlich alles erzählenswert.
Unbedingt. Und viele Autoren machen das tatsächlich ja zur Basis ihrer erzählerischen Literatur. Viele Romane leben eben von diesen kleinen Dingen, von diesen kleinen Feuilletons, die eingefügt werden oder die der Hauptfigur oder einer Nebenfigur in den Mund gelegt werden. Das tun sie in ihrem Roman jetzt gar nicht mehr. Warum nicht?
Ach so, nee, das hätte jetzt da nicht reingepasst, denke ich. Also Michriban, das ist ja eine Ich-Erzählerin, sie hat einen eher umgangssprachlichen Ton. Und da muss man das dann so mit reinnehmen. Ne? Der fällt dann plötzlich, der sitzt in Ägypten beim Buffet und dann fällt dir plötzlich irgendwie so ein Film mit Harrison Ford ein. Dann muss man halt den dann reinnehmen. Ne? Das ist einfach, die assoziiert anders und die erzählt anders. Da würden diese kleinen Dinge, glaube ich, nicht so reinpassen in der Form.
Wenn man jetzt mal eine ganz, ganz große Brücke schlägt zu Ihrem ersten Roman, das war ein historischer Roman, der Ende des 19. Jahrhunderts spielt, die Geschichte eines Schneiders und Stadtverordneten namens Karl Lübbe erzählt. Das ist doch ganz was anderes. Da haben Sie sich sozusagen in die Vergangenheit gebeugt, um da vielleicht Strukturen zu finden, die uns heute immer noch was zu sagen haben. Wie haben Sie da recherchiert?
Ja, im Nachhinein frage ich mich manchmal, wie ich das überhaupt, also das hört sich jetzt hoffentlich nicht zu unbescheiden an, aber ich habe damals so wahnsinnig viel recherchiert, dass ich wirklich im Nachhinein gar nicht mehr weiß, wie ich das genau gemacht habe. Ich habe auch damals den Fehler begangen, mir das nicht exakt zu notieren, sodass ich danach, als ich dann klarstellen wollte für mich selber, was hatte ich jetzt recherchiert und was nicht, dass ich das alles nochmal nachrecherchieren musste, natürlich total dumm, ja. Ich habe so viele Monate in der Deutschen Bibliothek und im Stadtarchiv Frankfurt verbracht. Auch wenn ich so geschrieben habe, irgendjemand klingelt, dann habe ich gedacht, okay, hatten die damals schon elektrische Klingel oder waren das noch diese Glocken? Ja, teils, teils. Das war damals gerade diese Umbruchzeit. Dann habe ich wirklich so versucht rauszufinden, wo das denn war. Also in dem Fall der Klingel habe ich dann immer beschlossen, okay, Klingeln weglassen, ja. Aber ansonsten habe ich wirklich ziemlich akribisch das gemacht, weil ich einfach auch wissen wollte, wie sah Frankfurt aus? Ich meine, Frankfurt ist irgendwie meine Heimatstadt. Ich habe da 20 Jahre gelebt. Ich wollte wissen, wie sah Frankfurt Ende des 19. Jahrhunderts aus? Ich wollte wirklich die Entwicklung der Stadtteile irgendwie verstehen und auch wie die Leute, wer hat wo gelebt, welche Berufsgruppen, was haben die damals alles so gemacht und so. Das fand ich und das finde ich auch nach wie vor total spannend, ja, sich sowas zu überlegen. Aber das musste ich tatsächlich also ganz pingelig recherchieren, weil ich hasse das, wenn ich historische Romane lese von Nicht-Historikern. Und dann weiß ich dann nie, ist jetzt das erfunden, dass die damals grüne Hosen getragen haben oder grüne weite Hosen oder ist es nicht erfunden? Sowas macht mich nervös. Ich will dann wenigstens so eine Art Ahnung haben, ob das erfunden sein könnte oder wahr sein könnte. Ja? So eine historische Kulisse einfach sich auszudenken, finde ich irgendwie unlauter. Ja? Das habe ich dann versucht nicht zu machen. Ja, der Tagesbezug, in der Tat waren damals einige politische Sachen drin, die ich auch heute noch für relevant finde. Das eine ist natürlich die große Debatte ums Frauenrecht, um die Frauengleichstellung. Die andere ist, dass wir Ende des 19. Jahrhunderts ein Erstarken des Antisemitismus erlebt haben, dass große Teile des jüdischen Bürgertums, also das einfach, waren endlich Teil des deutschen Bürgertums geworden. Also endlich hatten sie alle Rechte. Sie konnten Rechtsanwälte werden und Ärzte und alles Mögliche. Und sie haben das auch gemacht. Sie durften das Ghetto verlassen. Sie haben es gemacht. Sie haben sich ihre Häuser woanders gebaut, ihre Wohnung woanders gesucht. Und dann trat dieser starke Antisemitismus auf und hat sie wieder zu Juden erklärt, sozusagen, ja, und hat sie neu stigmatisiert und überall mit Häme übergossen. Und das finde ich um es mal harmlos auszudrücken, sehr interessanten Vorgang. Also wie eine Minderheit von einer Mehrheit einfach ausgedeutet und zum anderen gemacht werden kann. Ja, natürlich, diese Geschichte wiederholt sich, hoffen wir alle nicht, aber der Mechanismus natürlich, der sozialpsychologische Mechanismus an sich, der steckt in Gesellschaft sowieso drin. Das wird immer wieder also in Ansätzen oder in ähnlicher Weise vorkommen können. Das finde ich tatsächlich auch heute noch irgendwie interessant.
Der Tod des Maßschneiders heißt dieses Buch. Hilla Seskin, lassen Sie uns noch mal eine zweite Pause einlegen, ein bisschen Musik hören, und zwar von der britischen Band The Smiths mit ihrem Sänger Morrissey. Der Titel, den Sie sich ausgesucht haben, heißt Ask. Hat das etwas mit unserem Frage-Antwort-Spiel hier zu tun?
Ja, eigentlich nicht. Ich finde es einfach ein süßes Lied. Es erinnert mich einfach an meine Teenager- oder meine frühe Studienzeit. Und ich finde es halt auch eine ganz nette Message irgendwie. Es handelt davon, wenn man sich zu Hause einsperrt und die Rolle runterlässt, weil man denkt, ach Gott, die Welt ist schäbig und ich traue mich sowieso nicht, dann vergräbt man sich immer mehr. Und Morrissey, der ja wirklich eine Tendenz zum düsteren Gedanken hat, schlägt einfach mal vor, wie wär's, wir gehen jetzt raus und sprechen die anderen Leute an. Und das ist halt eigentlich eine sehr naive Botschaft, aber auf eine ganz reizende Art umgesetzt, finde ich.
The Smiths und Ask. Der britische Sänger Morrissey mit seiner Band The Smiths und dem Titel Ask. HR2 Kultur, weiterhin Gast in der Sendung Doppelkopf, ist die Autorin Hilal Seskin. Und wir fragen flugs weiter, ganz im Sinne von Morrissey. Hilal Seskin, Sie haben gesagt, Frankfurt ist Ihre Heimatstadt, hier haben Sie 20 Jahre gewohnt. Jetzt allerdings leben Sie weit, weit weg in der Lüneburger Heide, dort wo es windig und flach ist. Warum haben Sie der Stadt den Rücken gekehrt?
Also bei mir ist es sogar noch ein bisschen hügelig und es ist zum Glück nicht ganz so windig wie an der Elbe oder an der Nordsee. Das könnte ich, glaube ich, gar nicht aushalten. Aber ja, es war die Stadt. Ich meine, ich hatte keine Lust mehr auf Stadt. Gut, wenn man 20 Jahre jetzt in einer Stadt lebt, dann kann man auch mal irgendwann ans Gefühl kommen, ich komme jetzt hier so ein bisschen ans Ende, es wiederholt sich. Das war das eine. Aber das andere war, ich hatte zunehmend das Gefühl, dass ich hatte einfach Lust auf Natur, so einfach. Und ich hatte schon immer, schon als Kind so Träume, so aufs Land und so Bauernhof. Und gut, ich wollte jetzt eigentlich gar keine eigenen Tiere haben. Jetzt habe ich unglaublich viele Tiere, das hat sich alles etwas anders entwickelt, ja. Ich wollte raus, ich wollte einfach ins Grüne und ich habe mal ein halbes Jahr eine Vertretung im Zeitfeuilleton gemacht und da bin ich durch die Gegend gefahren, habe mir Häuser angeguckt und habe ich gemerkt, ich habe echt wie diese Süchtige an den Fensterscheiben dieser komischen kleinen Vorstadtzüge geklebt und immer hatten wir alles so diese Obstwiese und diese Bäume und alles und die Schafe und die Pferde angeguckt. Ich war total ausgehungert. Und dann habe ich irgendwie, ich habe mich gar nicht wirklich entschieden jetzt an einem Tag, sondern ich, irgendwann stand die Entscheidung einfach fest. Ich brauche hier draußen irgendwie ein neues Domizil. Ich ziehe um, ich bin freie Autorin, ich kann machen, wo ich das will. Und dann habe ich das irgendwie so ein bisschen wagemutig möglicherweise gemacht. Zum Glück habe ich da gar nicht so genau drüber nachgedacht. Aber als ich dann erstmal hier lebte und auch jetzt merke ich, dass das so richtig war. Also manche Träume sind offenbar doch nicht nur Tagträume, sondern einfach wirklich die Träume, die man auch umsetzen muss. Weil ich bin so erleichtert, wenn ich morgens rausgucke, sehe ich meine Schafe und dann kommen die Hühner aus dem Türchen raus und ich wohne direkt am Wald und der Wald macht immer diese schönen Geräusche, ob mit oder ohne Blätter. Ich liebe das einfach, draußen in der Natur zu leben. Ich gehe aus der Haustür morgens raus und sofort riecht alles gut und sieht alles ja jeden Tag anders und interessant aus. Winter, Sommer, das sieht jeden Tag irgendwie interessant und schön aus. Ja, der Himmel ist so weit. Oh, ich bin total begeistert.
Ich höre es. Sie haben Ihr Abitur bereits in Norddeutschland gemacht. Ich meine, Land gibt's ja auch hier in der Nähe von Frankfurt, im Odenwald oder im Vogelsberg. Warum wieder nach Norddeutschland?
Also ich finde ja, im Hessenland ist alles so stark verbaut, auch die Dörfer. Also wenn Sie da so ein Haus, ein Bauernhaus haben, dann haben Sie immer hinten so einen kleinen handtuchgroßen Garten. Das war nichts. Ich dachte, wenn schon, denn schon. Also wenn, dann will ich wirklich Platz haben, ja. Und dann will ich mal nicht an und auf das nächste Haus gucken. Und so ist es auch jetzt. Da, wo ich wohne, wenn ich mich verbiege, kann ich so zwei Häuser sehen. Aber dann muss ich wirklich schon gymnastisch, ne. Ansonsten sehe ich einfach Wald und Wiesen. Und ich war so 3 Jahre in einem Internat und ich habe es geliebt. Ich habe auf diese Weite hier gelebt. Ich mag es auch eher, wenn es flach ist. Man muss auch beim Fahrradfahren nicht an und die Gänge weg sind, schon so kleine praktische Sachen, ja. Und dann dieser Himmel ist wirklich in Norddeutschland, man sieht einfach viel weiter. Ich mag es hier oben sehr gern. Ich mag übrigens auch die Leute. Die Leute hier in der Lüneburger Ecke sind sehr liebenswürdig, sind sehr offen und freundlich. Aber ich habe auch den Vogelsberg in Betracht gezogen. Es gibt immer so Leute in der Stadt, die sagen, oh, ja, ich würde auch gerne mal rausziehen. Und dann macht man so Wohnprojekte, dann spricht man darüber, ja, wir kaufen uns mal zusammen einen Hof. Man spricht jahrelang drüber, nie tut es jemand, also nicht von den Leuten, die ich kenne. Dann sagte ich, ach Mensch, jetzt könnt ihr mir mal den Buckel runterrutschen, dann mache ich das eben alleine, weil es war klar, das würde sich nie im Vogelsberg jetzt für mich so entwickeln. Und hier in der Lüneburger Heide, wie gesagt, hier gibt es Platz. Ja, ich habe hier ein Haus gemietet, das ist rundrum Natur und es ist wunderschön. Und so gut hätte ich es, glaube ich, in Hessen jetzt nicht so einfach treffen können.
Wir haben viel über Ihre Themen gesprochen, die mit dem Islam, mit der Islamophobie zu tun haben, auch mit dem Feminismus. Ein großes Thema haben wir noch nicht und da haben wir jetzt noch ein paar Minuten Zeit für. Das ist die Tierethik, die Tierrechte. Sie sind Veganerin, das heißt, Sie leben komplett ohne Produkte, die tierischen Ursprungs sind, um das mal so abstrakt auszudrücken, zu benutzen oder zu essen. Geht das eigentlich auf dem Land, wo man ständig zu Grillwurst und Kotelett eingeladen wird?
Och, man wird hier nicht häufig jetzt, also man wird häufiger eingeladen, aber der Prozentsatz, der nicht Vegetarier ist, ist auch nicht größer. Das ist eigentlich gar kein Problem. Ja, seitdem ich 13 war, da bin ich Vegetarierin geworden und eigentlich seitdem ich irgendwie in den 20ern war und auch an der Uni eben auch Moralphilosophie und sowas studiert habe, habe ich schon darüber nachgedacht, eigentlich würde ich lieber das alles hinter mir lassen. Gerade das Landleben hat mich ehrlich gesagt zur Veganerin gemacht. Ich habe hier Schafe, ich habe eine Herde von 40 Schafen, die sind so bis bei mir gelandet. Ich habe 20 Hühner, die habe ich... Nö, aber was heißt da Nutzen? Nutzen heißt ja dann, dass man die Lämmer schlachtet. Ich habe Lämmer mit der Flasche aufgezogen, danach habe ich sie kastrieren lassen, weil ich kann ja nicht endlos viele Tiere haben, aber die haben ein glückliches Leben. Die laufen auf die Weide, wie sie wollen, dann laufen sie zurück, ich pflege die, ich füttere die. Diese Lämmer sind so entzückend. Ich fände es furchtbar, diesen Tieren die Flasche 6-mal am Tag zu geben und dann zu wissen, dass wenn sie dann irgendwie so und so viel Kilo wiegen, sie dann ja umzubringen, muss man wirklich so sagen. Ich habe da auch gesehen, wie stark... Das ist eigentlich völlig trivial, ja. Aber Muttertiere lieben ihre Kinder, ja. Die schreien nach denen, wenn die eine Minute nur außer Sicht sind, ja. Und bei unserer heutigen Milchwirtschaft ist es so, das Kalb wird der Mutter weggenommen. Immer. Das wird, sobald die Milch eingeschossen ist, kommt das Kalb in so eine komische Plastikbox ganz weit weg. Die Mutter sieht das nicht. Die schreit auch danach. Ich habe hier Höfe besucht, auch Biohöfe. Ich habe meine Hühner von einer Biolegefarm. Das sind so Reste. Die kommen dann auch so halb ohne Federn. Seitdem ich gesehen habe, wie unsere Landwirtschaft funktioniert, das war für mich der letzte Kick sozusagen zu sagen, okay, ich möchte damit nichts mehr zu tun haben. Okay, nichts damit zu tun haben geht einfach nicht. Wir leben ja in einer völlig verflochtenen Welt, ja. Aber ich möchte wenigstens keine Produkte mehr auf dem Tisch haben, die sozusagen, ja, sagen wir mal so, gestohlene Milch sind. Die Kälber kriegen so angerührtes Pulver aus dem Eimer, sehen ihre Mütter nicht und ich trinke die Milch. Das ist doch irgendwie schäbig. Das hat nichts mehr mit früher zu tun. Wissen Sie, Nomaden, die haben den Kühen ein bisschen Milch genommen. Das ist was anderes. Was wir heute machen, ist Industrie und Ausbeutung. Und das habe ich vor allem so erlebt, seitdem ich so viele Tiere direkt vor meiner Nase habe. Und das ist so eine schöne Entschädigung. Ich habe jetzt Tiere, die meine Freunde sein können. Ich habe sehr viel mit den Tieren zu tun. Ich gehe viel in den Stall, setze mich da hin, dann schmusen die mit mir oder laufen einfach so rum. Das ist prima, aber da fehlt einem dann irgendwann nichts mehr. Man kann auch ohne Milch und Käse kochen.
Was machen Sie denn mit der Schafswolle? Benutzen Sie die?
Ach, das ist ein leidiges Thema. Wissen Sie, die kommt ja dann dreckig an. Niemand will die haben. Ja, also da denke ich, das ist okay. Man muss die Tiere ja aus Tierschutzgründen scheren, sonst wird das zu heiß. Und dann versuche ich, die unter Nachbarn zu verteilen. Da gibt es dann immer gutmütige Menschen, die dann daraus irgendwas basteln. Aber auch die Leute, die so filzen oder so, man sagt dann immer, ja, so altes Handwerk neu entdecken. Ja, aber die Mühe, sich dann, also die Wolle auch zu reinigen, macht sich ja kaum jemand. Man kauft dann eben so die bunte Wolle aus dem Bastelladen. Also die Wolle fällt in Mengen an. Ich habe noch welche, wenn Sie welche möchten. Ich habe noch die vom letzten Jahr, dabei müssen wir jetzt bald wieder scheren. Ich nehme an, dass da bald Motten drin wohnen. Es ist sehr schwer, die dann irgendwie zu verwerten. Heimlich vergräbt man die dann, glaube ich, manchmal im Wald. Das ist natürlich illegal.
Und die Eier, die anfallen bei den vielen Hühnern?
Also die verschenke ich einfach. Ich habe schon sehr lange keine Eier mehr gegessen, schon bevor ich hier gewohnt habe, weil ich hatte das mal journalistisch recherchiert und wie das mit der Hühnerproduktion ist. Nicht nur mit der Eierproduktion, aber allein schon diese Massenproduktion dieser Hühner ist also so unappetitlich. Und also ich lebe schon so lange ohne Eier, das habe ich mir jetzt nicht mehr angewöhnt, wieder Eier zu essen. Das verschenke ich einfach an ja so Spaziergänge, die so mit ihren Hunden vorbeikommen, einfach an Nachbarn und Freunde und so. Es gibt ja genug Leute, die Eier essen, die können die gerne haben, aber ich brauche das jetzt nicht.
Das heißt, Sie sind im Grunde nicht dagegen, dass andere Leute Eier essen, Sie tun es nur selber nicht und jetzt umgemünzt auf eine Haltung oder einen Aktionismus im politischen Rahmen, tun Sie etwas als Veganerin gegen Massentierhaltung oder gegen Verzehr von Fleisch oder Tierprodukten?
Also ehrlich gesagt bin ich schon dagegen, dass andere Leute Eier essen, auch dass andere Leute. Also ich finde es generell schwer vertretbar, moralisch schwer vertretbar unter den Bedingungen der Produktion heute. Das sehe ich auch für andere Leute so. Nur, das ist wie bei anderen moralischen Fragen auch so. Ich kann da jetzt nicht an und rumlaufen mit dem Fähnchen und denen dann in das Ei und sagen, weil stell dir mal vor, wie schlimm das Huhn gelitten hat. Also so kann man mit Leuten nicht im Alltag umgehen. Das hat keinen Zweck. Aber als Publizistin, außerdem, mir ist ja klar, ich begehe ja auch viele Sünden. Ja, ich kaufe auch Billig-Shirts, wo ich nicht weiß, wo die herkommen. Ich versuche natürlich immer, die Fairtrade-Sachen zu kaufen. Ich mache es auch nicht immer. Also insofern, die moralischen Fallen sind überall. Ja, da bin ich jetzt nicht besser als die anderen. Nur als Publizistin versuche ich immer wieder über Tiere und Tierethik zu schreiben. Und da denke ich, ist es auch fair. Ich meine, ich muss den Leuten nicht bei einem Abendessen irgendwie anderen auf die Nerven damit gehen. Da haben wir andere Sachen zu bereden, außer die fragen mich danach. Aber so als Publizistin, ich finde es ein moralisch und politisch sehr wichtiges Thema. Und das ergänzt sich auch so ein bisschen. Seitdem ich die vielen Tiere habe, lerne ich viel darüber, wie Tiere sonst gehalten werden. Und darüber kann ich dann auch wieder schreiben. Und ich bin sehr froh zu sagen, dass in den letzten Jahren immer mehr Leute das auch drucken. Nicht nur von mir, auch von anderen. Also ich hoffe, dass Berichterstattung über Tierhaltung, nicht nur Knut im Zoo, sondern auch so das normale Scheußliche, dass das immer mehr doch Einzug hält, auch in die normalen Sendungen und Zeitungen.
Damit, Hilal Seskin, sind wir schon am Ende unserer Sendung angekommen. Wir haben noch ein Stück Musik, was Sie sich ausgesucht haben. Und zwar von Jan Delay, ein von Nena geborgter Titel, Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann. Ist das eine Form von Utopie?
Absolut, ja. Also sowieso, wenn es mit Reggae zu tun hat und diese Kombination von diesem Lied mit Jan Delay, ja, das ist utopisch.
Wunderbar, dann bedanke ich mich an dieser Stelle. Hilal Seskin, Autorin vieler verschiedener Texte. Gastgeber war Ulrich Sonnenschein und wir verabschieden uns mit Jan Delay und der Utopie von Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge zu hören. Die Sendung können Sie hören von Montag bis Freitag, jeweils ab 12.05 Uhr. Und als Wiederholung am gleichen Tag ab 23.05 Uhr.
HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.